Herzlich willkommen bei
Zichtel Mächtel,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 277 mit mir und Philipp Rüegg, mit dem Florian Bodoki.
Hallöchen.
Am Luca Fontana.
Hallo.
Und am Domagoj Belancic.
Hallo. Hey, wir marschieren richtig 300 zu. He?
Ja, ich weiß. Vielleicht sollte man langsam etwas vorbereiten, meinst du? Ja. Ein paar Ballonen, wo man nachher einen Meter vor der Haustür wieder davon fliegt.
Das war so doch das 100. gewesen, oder welches ist das?
Ich weiss es nicht, 100 oder 200. Schon wirklich vor dem Eingang, wirklich. Von Zürich heimgenommen und dann wirklich, bevor ich ins Haus rein, sind wir weggeflogen.
Das ist super.
Folge 300 gibt ein Spezial, und zwar, ihr kommt zu mir heim.
Ja, ich aufräumen, genau.
Hockt ein bisschen auf dein nicht aufgeräumtes Nest und Kleider falten. Ja,
es hat genau. Keine Kleider. Es ist jetzt einfach an dieser Stelle.
Das sagt sie nicht in einem Kleiderbügel. Wir reden heute über Massenentlassungen. Vielleicht bist du von dem Mut nicht betroffen, wie du so redest, Herr Flo. Massenentlassungen bei Amazon, wo auch die Game Studios betroffen sind. Und ihre MMO-Projekte. Dann reden wir über Xbox mal wieder. Dort kommt, ja, so überraschend ist es eigentlich auf eine Art gar nicht mehr, aber vor ein paar Jahren wäre es eine Riesenüberraschung gewesen, dass Halo tatsächlich auf der PlayStation landet. Und dann reden wir über Teams, wo weiss, wo du wohnst und wo du schaffst. Und
also man muss präzisieren, Microsoft Teams.
Genau, ja. Dein Team weiss sonst gar nichts. Aber Microsoft Teams, das weiss alles. Dann im Big Screen reden wir über A House of Dynamite und über Babo, die Haftbefehl-Story. Und dann in Spielecke über, wo ist der ganze Titel? Vampire the Masquerade Bloodlines 2, glaube
ich. Also ja. Bloodlines 2.
Ich kann da nachher drauf eingehen. Aber ja, komm, wir springen gerade in die News.
News. News aus der Tech-Welt.
Ja, Amazon, riesiges Unternehmen, hat ganz viele Mitarbeiter und dann haben sie vermutlich mal wieder gefunden, da könnten wir noch ein paar von denen ausstellen, um uns ein bessere Löhne zu zahlen. Ich wollte tatsächlich mal nachschauen, was so die Löhne von den ganzen CEOs und so waren für letztes Jahr. Weil die ja nie betroffen sind von so Sachen. Aber 14'000 Leute planen zu entlassen und dabei sind erst gerade kürzlich 2022/23 haben sie schon 27'000 entlassen.
Holy shit.
Hey, wenn so viele Leute entlassen, ist einfach etwas nicht gut mit deinem Unternehmen. Also, es kann nicht sein, dass... Also, entweder bist du viel zu gross gewesen vorher oder es... Also es ist doch echt absurde Zahlen, nicht?
Ja, ich meine, sie haben 30'000 erwartet jetzt. Von dem
ja, nur die Hälfte ist easy. Aber man muss es ja halt auch im Kontext stellen, von wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat Amazon weltweit insgesamt.
Ja, das müsste ich nachher geschrieben.
Ja, schon, aber also...
Stand Ende 2024 sind es 1,54 Millionen gewesen. Über 85% davon im Bereich Logistik, Kundenservice und so weiter. Der Rest halt auf andere Corporate-Rollen verteilt. 14'000 Stellen betreffen anscheinend eben nur den Corporate-Bereich, also eben Tech, Verwaltung, Cloud, Werbung, Games. Das sind weniger als 10%, also das ist etwa 1% von der gesamten Amazon-Belegschaft. 1% ist doch gar nicht so viel. Hey, komm jetzt,
dann ist
nicht so blöd. Warum machen wir da jetzt überhaupt so ein Büro auf? 1%?
Hey, aber ja, aber ich meine, so denken ja tatsächlich viele.
Ja.
Und ich meine, Beth Gallet, das ist so ein Managerin, nehme ich jetzt mal an, begründet das mit, das ist eine Fortsetzung von der Arbeit, um noch stärker zu werden, indem wir Bürokratie weiter abbauen, Hierarchiestufen beseitigen und Ressourcen umschichten, um sicherzustellen, dass wir unsere grössten Chancen und in das investieren, was für die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse unserer Kunden am wichtigsten ist.
So ein Geschwurbel. Ach, mir am Herz.
Es ist noch interessant, weil im Juni hat sie eben auch die ganze AI mega gelohnt, dass das extrem förderlich ist für die Effizienz, sprich eben Jobkürzungen, oder? Amazon-Sprecherin hat jetzt aber betont, dass AI nicht der Grund sei für die Mehrheit von den Entlassungen. Ja, das weiß man halt jetzt nicht. Genau, und eben ein Teil von den Entlassungen betrifft auch die Game-Abteilung. Dort hat Jason Schreier bei Bloomberg darüber geschrieben. Amazon hat über das, ich glaube, wir haben es selber auch, ich weiß nicht, gestreamt oder ob es geschrieben, aber New World. Es sind ja verschiedene Game-Projekte gehabt und New World war eher ein grosser MMO gewesen. Und es war wirklich gross gewesen. Es hat zum Launch 900.000 gleichzeitige Spieler gehabt. Also, das war wirklich eine riesige Kiste gewesen. Und ja, das sei von diesen Kürzungen auch betroffen. Und dort haben sie auch bekannt gegeben, dass die Server sind nur noch bis nächstes Jahr live. Da wird jetzt abgestellt.
Ja. Wobei okay, auch dort eine grosse Kiste, wahrscheinlich ist das schon innerhalb von der MMO-Branche eine grosse Kiste, wenn du es dann vergleichst mit dem grossen Branchenprimus WoW, scheinen es schon fast wieder verschwindend geringe Zahlen zu sein. Die haben ja zu ihren besten Zeiten 2010 über 12 Millionen aktive Abonnentinnen und Abonnenten gehabt, mittlerweile.
Ja, genau, aber ist, genau, aber es ist ein Unterschied. Da sind es jetzt tatsächlich also wirklich, die gleichzeitig eingeloggt sind. Mhm.
Ja, 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 ja.
Wird auch ein paar Millionen natürlich haben.
Sicher noch ein paar Millionen. Aber ja, das ist natürlich WoW stichtet oben natürlich.
Ja, sicher.
Auch jetzt noch. Es sind immer noch etwa 5 bis 6 Millionen Abonnentinnen.
Ja.
Das.
Ja, ja, die haben sich eben. Das hat sich wirklich gehabt.
Schon krass.
Ja. Das ist irgendwie nicht zu tot bekommen. Und ja, das, ich meine, ja, hat doch jetzt auch ein paar Jahre. Ich weiß gar nicht, wenn es live gegangen ist. Was hätte ich jetzt gesagt? 3 Jahre. New World.
Aber, sollte ein Bären kommen, ja.
Gell? Ah, 21 tatsächlich. Wow, Zeit rennt. Krass, 4 Jahre schon. Aber eben, mein, dann hat es eigentlich doch ein paar Jahre gelebt, aber gleich für ein MMO, wo es halt sehr viele gibt, die immer noch leben, wie zum Beispiel das Herr der Ringe Online. Wo immer
das noch, lebt noch?
Das lebt im Fall immer noch.
Yes, es kommt. Ja.
Wiederum, dabei ist es so ein verdammter Flop gewesen eigentlich.
Nein, oder? Das war voll easy gewesen. Nein, wirklich, aber darum lebt sie auch noch. Ich habe das auch gut gefunden. Amazon hat auch eins in Entwicklung gehabt. Es hat Ringe MMO und das hat eben von dem auch betroffen. Aber dort ist noch nicht ganz klar, ob es komplett eingestellt wird. Oder
aber das ist noch nicht... Das
nein,
ist,
das, ja, genau, das weiss man nicht. Noch nicht
klar kommuniziert.
Sie haben aber einfach gesagt, eben, man wird sich, der Game-Fokus liegt jetzt einfach auf so Casual AI-Games. Wo es zum Beispiel dann auch über Luna, ihre Game-Streaming-Dienst, der offenbar, wenn sie weiter auf den fokussieren, was mich auch noch erstaunt hat.
Was sind Casual
Luna?
Ja, und was sind Casual AI-Games?
Also Casual Games, wo AI gestützt sind. Also eben, in welcher Form wird natürlich nicht genau definiert.
Okay. Aber ich weiß immer noch nicht, was es heisst, aber okay.
Ja, einfach halt so typische Casual-Mobile-Games. Ah. So
AI-Slop-Games.
Ja,
ja, schnell kannst du raushauen wahrscheinlich. Und ja. Niemand interessiert, wie das aussieht, würde es einfach Leute sein, die sonst nicht spielen und einfach so schnell Lücken füllen von 5 Minuten, wo sie irgendwie Zeit müssen verwenden. So.
Okay.
Nehmen wir mal an. So tönt es einmal.
Ja, also eben, dass Luna, dass sie auf das weiter fokussiert, hat mich noch überrascht, weil so das Gefühl hast, dass Cloud Gaming, das ist jetzt nicht irgendwie, startet ja nicht durch. Bei Xbox strauchelt sowieso. GeForce Now von Nvidia, das läuft noch ein bisschen, aber das stelle ich mir jetzt einfach auch nicht riesig vor. Darum
hat vielleicht auch irgendetwas, was ich halt immer noch drauf festhalten, weil es in Zukunft vielleicht mal gross wird sein. Oder
Cloud
so.
Und AI, ich kann vielleicht einfach deine...
Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen näher an ihrem Kern, auch an ihrer Kernkompetenz. Ja. Ich meine, es ist halt Cloud Services, wo Amazon sind.
Genau, ja.
Halt ihres fucking
macht
Ding.
Macht eigentlich Sinn, also, ja, voll. Ja,
das ist
ja ich muss zugeben, haben wir immer wieder so ein bisschen Schadenfreude, wenn irgendein so Unternehmen von außen, so ein Tourist in die Gaming-Welt kommt und das Gefühl hat, wir bauen jetzt riesige Game-Studios und übernehmen die ganze Gaming-Branche und dann failen sie einfach spektakulär, so wie das Google mit Stadia gemacht hat und ihren Game-Studios, wo sie das Gefühl haben, das ist doch sicher easy, AAA-Games zu produzieren, das können wir auch, wir kaufen uns da Talent ein und dann nach 2-3 Jahren, sorry, nein, wir machen das alles nichts mehr, wir ziehen uns wieder zurück. Das ist alles nie passiert. Das ist irgendwie schon...
Sie hinterlassen halt immer so verbrannte Erden. Also
ja, das ist so, ja.
Das ist nicht gut, oder?
Ja. Es sind halt die Leute, die dann wieder entlohnt werden.
Yeah.
So.
Das ist halt es gibt noch das Tomb Raider-Game. Das sage ich immer noch dran. Also Crystal Dynamics macht das und sie sind halt der Publisher. Dort ist nichts bekannt worden, ob sie das aufstreichen. Und irgendwie Maverick Games, ein britisches Studio, sagen wir mal, ein Rennspiel. Genau, über die ist nichts bekannt gewesen. Darum, ja. Tomb Raider und Crystal Dynamics war auch immer so etwas gewesen, da hat sich ein Millionenfach verkauft und dann ist es trotzdem immer zu wenig für Square Enix da zumal
noch. Es ist nie genug. Ja, es ist nie genug. Das ist klasse, ja. Mal schauen, wie lange es geht zu den nächsten grossen Entlassungen in der Games-Branche. Es ist, wobei, dieses Jahr ist ein bisschen besser als letztes Jahr, habe ich das Gefühl.
Ich weiß es gar nicht.
Das Gefühl, letztes Jahr ist irgendwie gefühlt, alle paar Wochen ist irgendetwas gewesen.
Bist du sicher? Ist nicht dieses Jahr schon irgendwie die ersten paar Monate schlimmer?
Das sage ich auch nur vom Gefühl her, ich weiß es nicht. Ja.
Da habe ich jetzt, das habe ich mir jetzt nicht einmal rausgesucht. Aber.
Hey, da hast du mir noch in den Sinn gekommen, es googelt während dem Dings, noch die Geschichte vom Satoru Iwata, vom Nintendo-Präsident, vom Verstorbenen. Wie man so unterschiedliche Herangehensweisen kann haben, wenn man so in einer Krise ist und Verkäufe scheiße sind. Das fällt mir immer wieder ein, wenn es so Entlassungswellen gibt. Dort, wo Nintendo mit der Wii U und mit dem DS, also 3DS, so ein bisschen am Straucheln war, also hart am Straucheln war, Boni und Gehälter von der Top-Riegen um 50% gekürzt, damit keine Entlassungen müssen gemacht werden müssen. Und seine Aussage war, wenn wir die Anzahl Mitarbeiter reduzieren, um kurzfristig bessere finanzielle Ergebnisse zu erzielen, wird die Arbeitsmoral sinken. Und ich bezweifle ernsthaft, dass Mitarbeiter, die befürchten, entlassen zu werden, in der Lage werden, sie Software zu entwickeln, die Menschen auf der ganzen Welt beeindrucken kann. Und deswegen das ist so ein kleiner Lichtblick irgendwie gewesen. Und außerhalb von dem ist mir das irgendwie nie so über den Weg gelaufen, dass man so, mal so eine Aussage in einem Earnings Call ist das gewesen, oder? Wo man sich vor Investoren hat müssen rechtfertigen, wieso das nicht Leute entlassen wurden, wieso das man da nicht hat können einsparen. Und das habe ich immer so eine geile Anekdote gefunden, wo ich immer wieder gerne zurückdenke, immer wieder, wenn es so massive Entlassungswellen gibt, dass es eigentlich auch anders würde gehen.
Aber wenn man dann schaut, wie nachher mit Nintendo weitergegangen ist mit der Switch und alles, hat er ja auch voll und voll recht behalten.
Hat sich gelohnt, dran zu bleiben, genau, langfristiger Erfolg. Aber der kurzfristige, oder, ist halt für Aktiennehmer, Aktieninhaber, ist das halt wichtiger als langfristiger Erfolg.
Mir ist du einfach kurzfristig, und solange du eben selber nicht betroffen bist und einfach immer kannst Leute ausstellen und einfach wieder neu holen, kann es dir einfach egal sein. Darum haben die
es ist einfach eine Ressource, genau, die du reinholst und rausholst, je nachdem, wie es gut passt.
Ist einfach völlig gewissenlos, aber ich habe das Gefühl, es ist... Ich bin nicht mal sicher, wie gut ein finanzielles andere nicht gleich besser wäre, weil du verheizst die Leute, die gehen in andere Branchen, die ganze Seniorität, oder? Also Leute mit Erfahrung, die verlierst du dann, oder?
Ja.
Darum, es ist so, ich habe schon das Gefühl, es sind einfach alles Idioten, aber eben, es geht nur ums Geld, es geht einfach nur ums Geld, oder? Ja, genau, es geht auch um Geld im Nächsten, aber jetzt gar nicht unbedingt negativ, aber mal überraschend ist es gewesen, und eben, Halo, das Erste. Sieht aber neu aus. He? Es kommt wieder ein Remake. Es hat schon mal eins gegeben. Und es kommt auf der PlayStation. PlayStation 5. Ein Halo. Undenkbar früher. Und heute findet man so, ja. Das ist jetzt noch das Letzte, was wir noch haben. Oder Xbox. Ich glaube, jetzt sind alle ihre grossen. Außer Forza Motorsport. Das ist vielleicht noch das Letzte. Oder?
Also Forza Horizon gibt es ja auf der PS5.
Genau, aber das Motorsport noch nicht.
Ja, aber Pizza. Forza Motorsport munkelt mir, dass das nächste auch gecancelt ist worden, tatsächlich.
Ah, wirklich? Okay. Ja.
Dass sie nur noch Horizon machen, weil das Massenmarkt tauglicher ist.
Ja, das ist sicher.
ja, genau. Letzten Freitag hat das Microsoft angekündigt, in den geilen Kommentar dazu gesehen, endlich Galo auf der Gaystation. Das ist eine Referenz an all die pubertären Beleidigungen, die es damals in der guten alten Zeit im Konsolenkrieg gegeben hat. Für meinen alten Opa, der irgendwie im Zweiten Weltkrieg erzählt. Der ist halt aus einem Galo, aus einem Halo ist Galo geworden und aus einer Playstation Gaystation.
Sie sind so dumm.
Gears of War ist Queers of War gewesen und so.
All
die geilen pubertären Beleidigungen zwischen den Konsolenkriegern, die es früher hat gegeben. Die Ankündigung hat mich so ein bisschen lasinieren an die lustige Zeit von früher, wo sich halt wirklich die zwei Lager so verfeindet gegenüber sich gestanden. Und ich glaube, das ist jetzt wie definitiv für mich dabei. Das ist so wie der letzte, die letzte Bastion gewesen, sozusagen, wo Microsoft noch hatte. Halo, das Vorzeigespiel von Xbox, das ist ja wirklich so Synonym für Xbox gewesen, irgendwie Halo, der Master Chief. Es hat doch mega gut zusammengepasst, oder? Der grüne Master Chief, die grüne Xbox, beziehungsweise das Logo und all das, nicht wegzudenken gewesen. Und wenn das jemandem gesagt hat, ist dazumals in den Nullerjahren, dass mal der Master Chief auf der PS5 wird rumrennen und rumschießen.
Es ist wie der Sonic jetzt auf Nintendo, oder?
Das ist genau, oder wenn jetzt würde sagen, der Mario kommt auf der PlayStation 7. Das ist unglaublich Blasphemie, oder? Das kann nicht passieren. Und jetzt ist es passiert. Und eben, Phil, wie du gesagt hast, ist eigentlich keine grosse Überraschung. weil es hat sich so ein bisschen abzeichnet. Microsoft hat in den letzten Jahren haben sie immer wieder so ein bisschen gezeigt, dass sie eigentlich sich abwenden von dem traditionellen Konsolen-Business-Modell, wo man Exclusives macht, um Leute reinholen in ihr eigenes Ökosystem, sondern dass sie sich immer wie mehr zu einem Third-Party-Publisher verwandeln. Es hat sicher auch mit dem zu tun, dass sie seit 2018 wie wild Studios am Aufkaufen sind und jetzt halt der grösste Publisher auf dieser Welt sind. Die grössten Akquisitionen, über die haben wir im Podcast auch schon viel geredet, sind sicher ZeniMax Bethesda gewesen, wo eben unter anderem Elder Scrolls, Doom, Starfield machen und natürlich Activision, Blizzard King mit Call of Duty, World of Warcraft und so weiter und so fort. Und wenn du der grösste Publisher auf der Welt bist, macht halt Sinn, oder? Wenn du Games probierst, auf möglichst vielen Plattformen zu bringen. Und sie haben angefangen, so nach und nach, vor 1,5 Jahren, weiss noch, als ich den Artikel gemacht habe, jetzt die ersten Gerüchte gegeben, dass Xbox-Spiele auf PlayStation werden kommen, mit kleineren Sachen wie Sea of Thieves, Pentiment und so Sachen. Damals hat dann auch der Phil Spencer gesagt, hey, habt keine Angst, liebe Xbox-Fans. Das ist ein Testballon, das sind 4 Games, die wir bringen. Wir schauen, wie das läuft und lernen daraus. aber das bedeutet jetzt nicht, dass Xbox jetzt alles auf fremden Plattformen wird bringen. Seid beruhigt und so. Und jetzt 1,5 Jahre später, hey, läuft der Xbox.
Hey, es ist schon krass, was die Manager, die Führungsriege, wo man wirklich, wo man mal so ein bisschen respektiert hat, in dem Kontext zumindest, in dem Rahmen von so ja. CEOs, höheren Tier. Und wirklich, die haben jegliches Vertrauen verspielt.
Absolut,
also ja. Man glaubt wirklich nichts mehr, was die sagen. Also, ist einfach, weil
sie reden zu viel. Sie ja. reden zu viel. Ja.
Sie zu viel und einfach zu schnell mit den Wendungen.
Ja, also. Die Versprechungen und dann.
Genau. Es wird wirklich, du kannst darauf gehen, wenn heute etwas gesagt wird, in einem Jahr oder 2 Jahren ist das komplette Gegenteil. es ist einfach wirklich so. Und es ist so offensichtlich, also eben so, wenn man zurückschaut, ist es so offensichtlich, dass sie vor 1,5 Jahren schon genau gewusst haben, dass Halo gleich auf der PS5 wird kommen. Und aber ich finde, du hast echt deine Fanbase, machst einfach wütend mit so Sachen, oder? Das ist so klar, oder? Du kann auch jeder Statement rausholen vor 1,5 Jahren und sagen, hey, look, aber dort hat er das gesagt und jetzt passiert das. Und das macht PlayStation zum Beispiel.
Mich mein Geschwätz von gestern.
Ja, genau. PlayStation ist so ein bisschen das andere Extrem. So ab der PS5-Generation sind sie extrem still geworden. Die sagen einfach nichts, zu nichts. Die machen einfach ihr Zeug. Und die haben jetzt auch zum Beispiel Helldivers 2, ist auf der Xbox rausgekommen. Und das hat jetzt einfach passiert und so. Oder, niemand hat es irgendwie gross kommentiert und so. Aber das ist halt, wenn du nicht irgendeine Historie hast von Aussagen, die du kannst rausholen kannst und sagen, hey, look, dort hat er irgendetwas anderes gesagt. Und ich weiss nicht, ich sehe so wie die Vision nicht wirklich. Sarah Bond, die Chefin von Xbox Hardware Division, hat auch gesagt, hey, keine Angst, wir bleiben im Hardware-Kontrolle-Business.
Oh Gott. Also in 1,5 Jahren wird es keine Xbox mehr geben.
Letzte Xbox zu dieser Weihnacht.
Und sie hat gesagt, sie hat aber schon angekündigt, hey, die nächste Xbox wird vielleicht ein bisschen anders sein. Sie hat gesagt, nämlich, es wird eine very premium und very high-end curated experience sein.
Curated, das heißt, oh Gott, das Wort.
Ja gut, ja, also sie natürlich sagt, ich muss sagen, ja nicht, next one will be cheap. Bottle of shit, oder ich meine.
Nein, aber ich glaube, das lässt schon vermuten, dass die nächste Xbox, wenn man es zusammen mit Gerüchten und Leaks zusammensetzt, wo so bekannt sind, dass die wahrscheinlich extrem teuer wird sein. Also gehen wir mal davon aus, wie viel hat PS5 Pro gekostet jetzt? Die war 600 oder 700?
So ich glaube 600, ja.
Sagen wir mal, ich nehme an, die nächste, also PS6 wird wahrscheinlich im gleichen Preis-Range sein. Ich glaube nicht, dass die nochmal drüber gehen. Da kann man sicher damit rechnen, dass die nächste Xbox über 1000 wird sein, locker. Also da bist du dann wirklich so in einem Premium-Segment, wo nicht mehr massenmarkttauglich ist, wo du eine kleine Nische ansprichst und sehr wahrscheinlich wird die nächste Xbox auch quasi ein PC sein, wo du deinen Fernseher anhängst und du hast Zugang zum Xbox-Ökosystem, aber du hast auch Zugang zu Steam, wenn du das willst. Mhm. Oder du kannst auch Photoshop drauf installieren. Es ist wirklich Windows, wo im Hintergrund läuft. Ich glaube, das ist so die Idee, die sie haben.
Also, klingt aber jetzt nicht allzu schlecht, finde ich. Also nicht allzu blöd, weil ich habe das Gefühl...
Konsumentenperspektive, hure geil, ja.
Ja, also, oder? Ja. Und aus Konsumentenperspektive geil. Ich glaube, den Markt gibt es auch, absolut. Immer mehr, auch mit den immer besser werdenden TVs, die hoffentlich in ein paar Jahren auch mal endlich mehr als irgendwie 60 Frames oder 120 Frames. Also weißt du, TVs sind ja dort durch noch im Moment bei etwa 120.
Aber Konsolen sind irgendwo durch immer noch bis 60 gehabt, oder? Und viele sagen, ja, wenn ich die 120 von meinem Fernseher ausreize, muss ich eigentlich schon fast meinen PC anschliessen am Fernseher.
Nein, also die neuen Konsolen können auch schon 120, also standardmäßig. Das ist
ja, schon, aber wie viele Games können tatsächlich 120, weißt du? Also es gibt noch nicht so viele Games, habe ich das Gefühl, wo 120, weißt du, wirklich nicht nur mit Variablen, sondern wirklich standardmäßig. Also es ist immer so eine Kompromisslösung. Ja, wir können 120, gerade so mit der PS5 Pro, gerade so 120 bei gewissen Games, aber du musst halt dann Abstrich bei dem und dem machen und das und mit dem PC anschliessen kannst, ist einfach das Beste vom Besten. Und ja, von dem her finde ich, klingt das schon mal nicht schlecht. Und vor allem im Hinblick auf, ich habe jedes Gefühl, vielleicht bin ich dort einfach ignorant, aber der Krieg mit der PS-Konsole haben sie schon lange verloren. Ich habe das Gefühl, die PS-Konsole ist schon lange eigentlich die Konsole, wo massentauglicher ist, und die Xbox läuft bei Microsoft einfach nebenbei. Wir haben das schon oft gehabt, da im Podcast auch schon besprochen und oft auch schon gesagt, irgendwie bei Microsoft bricht alles. Also wir wollen es einfach auf möglichst vielen Plattformen, unsere Konsole selber ist uns gar nicht so heilig. Und bei PlayStation eher, unsere Konsole ist uns schon noch heilig. Und wir setzen schon noch voll auf die Konsole und nicht auf möglichst breit.
Ist das ja, ein Eindruck? Es ist halt auch die PlayStation, Sony ist natürlich ein winziges Unternehmen im Vergleich zu Microsoft.
Richtig,
ist genau. Der PlayStation-Teil, der zahlt viel auf den gesamten Umsatz ein. Oder?
Voilà.
Darum ist klar, ist wichtiger. Und das andere ist auch, man sagt ja immer, also gibt es ja Zahlen dazu, dass eben der Game-Markt von den Spielerinnen und Spielern wächst nicht mehr. Der Umsatz ist aber, glaube ich, offenbar noch gestiegen, und das liegt aber einfach daran, dass er wird einfach älter, also es sind ja mehr vor allem, es ist sozusagen der Kern von diesen Gamer, und die haben mehr Geld und die geben einfach mehr aus. Und in das zahlt dann möglicherweise auch so eine Premium-Konsole. Einfach, wir quetschen jetzt wirklich einfach sozusagen uns noch weiter aus, solange das geht. Und es ist aber einfach die Frage, genau, wie nachhaltig ist denn das? Ja klar, vielleicht kaufen wirklich genug. Es ist eine Nische mit viel Geld, oder?
Ja.
Wo dann einfach, ich sage jetzt irgendetwas, 1000 Stutz zahlt für eine neue Xbox, weil es einfach, weil es ja ein PC ist, wo alles läuft.
Ja.
Aber ja, ich weiß halt nicht.
Ja, es ist vielleicht eine kleinere Nische. Es ist vielleicht eine kleinere Nische, aber eine, die Margen hat, wahrscheinlich viel mehr Margen, und es ist eh nicht der Hauptstandbein, oder? Es geht nicht mehr darum, um
Ordnung. Ja, aber oder? Ich finde, die Überlegung geht wie nicht auf. Weil, also mit dem werden sie null. Also wieso? Du hast das Xbox-Ökosystem auf dieser neuen Konsole, auf diesem neuen PC, aber du hast Steam. Welcher PC-Gamer würde lieber ins Xbox-Ökosystem investieren? Also, wenn du Wahl hast, etwas im Xbox-Store oder auf Steam zu kaufen, willst du ja niemals irgendetwas im Xbox-Store kaufen, wenn du Wahl hast.
Ich glaube, das haben sie vermutlich auch schon aufgegeben. Ich glaube, das ist dann auch nicht mehr so wichtig.
Das einzige Verkaufsargument ist dann, oder das einzige Argument, wieso du im Xbox-Ökosystem bleibst, ist ja dann der Game Pass, ja. Oder?
Mhm.
Aber, mein Gott, der ist jetzt innerhalb von einem Jahr ist 50% teurer geworden, bis die neue Xbox draussen ist. Keine Ahnung, wie teuer das der wird sein. Und der wird ja immer teurer, weil dort die Abozahlen am stagnieren sind. Und die machen einfach nicht vorwärts. Und darum muss man es halt reinholen mit steigenden Preisen. Und ich finde einfach, der Plan, also ich sehe nicht, wie das aufgehen finanziell. Du machst eine Konsole, die die Leute dazu ermutigt, in ein anderes Ökosystem zu investieren als Xbox. Und du wirst wahrscheinlich mit dem Verkauf von Hardware keinen Gewinn machen, weil du halt einfach so teure
Sachen das glaube ich, aber das, ich glaube, der Gewinn wird es machen mit der Hardware, weil sie so teuer ist. Aber es wird einfach dann niemals mehrere 10 Millionen Geräte sein, oder? Es werden halt dann weniger sein. Und es tönt einfach alles so, als hätte es einfach keine Priorität mehr. Man macht dann einfach nochmal eine.
Mhm.
Und vermutlich dann die letzte, irgendein Premium-Gerät, und schlussendlich hauptsächlich die Games werden verkauft. Und entweder du kaufst die Games, dann kommt das Geld direkt über, halt mit dem Abzug, wenn du bei Steam kaufst, dann kommt es halt ein weniger über. Oder du holst dir das sauteure Game Pass-Abo. Und dann, wo du das kaufst und games, ist nicht dann irgendwie wie gleich. Also so tönt es irgendwie, oder?
Ja, der Satya Nadella, der CEO von Microsoft, hat gesagt, sie wollen Games ab jetzt wie Office-Produkte behandeln. Was ich auch einen geilen Vergleich finde.
Oh shit.
Mega, mega sympathisch.
Da musst du hören.
Es geht so ein bisschen das rein, was ich vorhin gesagt habe. Also, es fühlt sich jetzt wieder so ein bisschen an, als wäre Microsoft so ein Unternehmen, das von außen kommt, die Game-Markt keine Ahnung hat von dem Zeug und auch möglichst das Zeug wird ausbieten in dem Sinn. Und früher war sie halt mit der Xbox ein Teil vom Ganzen und hat es verstanden. Jetzt Gefühl, es hat mega Shift gegeben in ihrer Überlegung und der Strategie. Und eben, wenn man sagt, Games wie Office-Produkte, dann
das darfst du doch nicht sagen. Ja. Das darfst du doch nicht laut sagen. Das darfst du intern so machen. Aber
gut, nein. Also eben, Office-Produkte, wir, sind, wir wollen sie überall sein und überall benutzt jeder unsere Office-Produkte. Egal auf welchem fucking Gerät du bist, du wirst unsere Games spielen, unsere Office-Produkte nutzen. Also, das ist so.
Ich, wie gesagt, finanziell, das wird, ich kann mir gut vorstellen, dass sie sozusagen auch besser machen. Das würde mich nicht wundern, wenn schlussendlich die Schlussrechnung, wir haben zwar keine eigene Konsole mehr, aber es spielt gar keine Rolle. Wir können dafür unsere Games überall verkaufen. Jetzt hat einfach dann kann PlayStation wird sich dann mehr mit Nintendo streiten. Wäre schon klar, wenn du. Ist dann der nächste Konkurrent, obwohl die Frau Microsoft immer betont, dass der Konkurrent ist das nicht eine andere Konsole, sondern halt TikTok, Netflix und Co. Aber das stimmt, das glaube ich auch. Das stimmt. Ich nehme an, selbst PlayStation und Nintendo sehen das so, dass sie sich gegenseitig vermutlich. Du bist sozusagen. Der Konkurrent auf der gleichen Ebene, aber Aufmerksamkeit, du musst die Leute erreichen, oder? Und diesen vermutlich möchtest du eigentlich eher eigentlich bei Netflix abholen, ein bisschen mehr von denen, wie nebendran, wo du gar niemand mehr kannst holen, sozusagen, oder?
Hey, aber wirklich? Ja, klar, aber das ist auch nur, ich finde, das ist auch nur einfach eine von diesen Aussagen, um das besser dastehen, was sie jetzt gemacht haben mit Halo, weil man zum Beispiel von der, da im Rechtsstreit mit Sony, was sie hatten, wegen dem Kauf von Activision Blizzard, der Matt Booty, wo das ist, findest du den geilsten Namen, wo das
abgibt. Booty.
Ich spreche den so gerne aus. Darum nochmal. Der Matt Booty, der hat das gesagt, mit TikTok ist unsere Konkurrenz und nicht PlayStation. Und das ist der gleiche Matt Booty, der 2022 oder 2021 in internen E-Mails gesagt hat, dass Microsoft genug Geld hat, um PlayStation aus dem Markt zu drängen, beziehungsweise outspenden, um ihren grössten Konkurrenten outspenden. Also, das ist wie klar.
Aber haben sie auch, gut, das stimmt ja die Aussage. Hätte es schon gehabt.
Ja, eben.
Sie haben es halt einfach irgendwie schlecht gemacht.
Genau, aber eben, das ist einfach nicht wahr. Also, dass PlayStation kein Konkurrent ist, das ist einfach
nein, nicht, das sagen sie nicht. Das, sie sagen nicht, das ist kein Konkurrent. Aber sie sagen, der grössere Konkurrent sind die anderen. Und das würde ich jetzt auch zustimmen.
Nein, das steht doch einfach nicht. Das ist einfach etwas, was sie sich sagen, dass sie von dieser Strategie abkommen, wo also halt nicht funktioniert hat.
Also für sie. Sagen sie ja nicht nur sie, selbst Nintendo nennt die als Konkurrenten und als immer wichtigere.
Also reden wir nur von Social.
Nintendo wird sich nie mit TikTok vergleichen.
Nein, aber sie haben gesagt, so Plattformen, ich weiss den Satz nicht mehr, aber ich weiss, sie haben das auch gesagt, dass die, das wird immer wichtiger und es wird immer grössere Konkurrenz und das ist nicht nur. Es geht, wie gesagt, und eben, das passt ja auch zusammen mit dem Game-Markt, der ja nicht wächst. Oder? Das heisst, du kannst schon versuchen, jetzt hier bei deinen anderen Konsolen noch ein paar Leute abgrasen, aber du teilst dir immer noch den Markt. Oder? Du bist immer noch in deinem Garten, drin, während aussen dran ein gigantisches Ding ist von noch viel mehr Leuten. Und ich nehme an, du möchtest schon, die sollen dich zu dir kommen, oder?
Und Social Media ist ja nicht, also wir reden ja nicht nur von Social Media, wir reden ja auch von Streaming allgemein, oder? Du hast einfach nur x Anzahl Stunden Freizeit pro Tag, wo du kannst entscheiden, was mache ich damit. Und alle kämpfen um die x Stunden Freizeit. Game-Markt, Streaming-Markt, Kinomarkt, alle, oder? Und alle sind in harter Konkurrenz und ich merke es einmal selber auch. Wie ich, gut, vielleicht, nicht das, vielleicht bin ich auch einfach langsam in dem Alter, eben, wo man sagt, so am Abend nach einem Arbeitstag so, ja, also früher hätte ich jetzt noch 4 Stunden gegamed, aber jetzt, ich hocke jetzt einfach ein bisschen easy vor dem Sofa, schalte irgendwie mein Netflix ein und nebenbei noch zwischen einer Folge oder zwei noch ein bisschen auf TikTok rumdingseln. Und das ist dann tatsächlich, stimmt schon die Aussage, dass man in Konkurrenz als Gaming macht, in dem Moment, wo ich entscheiden muss, ob ich jetzt Game oder Serie schaue, ist alles eine Konkurrenz.
Hey, ich hätte noch eine Aussage, die ich gerne würde, dass ihr eure Meinung dazu gebt, auch nochmal vor Sarah Bond. Wenn wir ja hier gerne zitieren und nachher im 1,5 Jahr zurückschauen, wie das dann ist. Sie sagt, dass die Idee von exklusiven Spielen antiquiert ist. Zitat Sarah Bond. Also es ist nicht mehr zeitgemäß, exklusive Spiele rauszubringen. Und darum macht es Xbox nicht mehr. Was meint ihr dazu? Kleines Addendum. Die Aussage hat sie am gleichen Tag getätigt, wo Nintendo verkündet hat, dass sich das neue Pokémon-Spiel innerhalb von einer Woche 5,7 Millionen Mal verkauft hat. Und ein paar Tage, nachdem das PlayStation verkündet hat, dass PS5 die erfolgreichste Konsolengeneration von allen Zeiten ist, die sie je gemacht haben.
Hast du übrigens gesehen, das Pokémon hat sich die Hälfte mal auf der Switch 2 verkauft. Das finde ich noch viel krasser.
Ah, das ist krass, ja.
Also ich muss natürlich zuerst Smartass, es heisst natürlich Antiquil.
Sorry.
Ich habe ja jetzt nicht so wahnsinnig viel Expertise im Vergleich zu euch, aber...
Hey, ich finde, genau, das eine widerspricht sich natürlich.
Ja.
Ich sehe es im Fall... Es ist
ich glaube, man kann nicht mit jedem Quatsch irgendwie... jeder Quatsch exklusiv Titel, das wird nicht ziehen, aber ich denke, es gibt nach wie vor halt so Serien wie, was weiß ich, Pokémon, Zelda, Mario. Vielleicht wäre es auch Ding geblieben, Halo, aber...
Hey, also sagen wir so, die Zeit ist nicht vorbei, weil PlayStation und Nintendo dort nicht mitmachen, darum ist sie nicht... Darum gibt es die weiterhin die Zeit, oder? Also, darum kann man, das stimmt die Aussage natürlich nicht, oder? Einfach von Xbox-Seite her, ja, für euch ist sie jetzt vorbei, aber für die anderen zwei nicht. Aber wenn man jetzt würde sagen, wenn die das auch würden aufhören, das finde ich fast, das könnte ich nicht beantworten. Nintendo und so. Und so
glaube, Nintendo würde eher ihr Hauptquartier und jegliche
Dings
runterbrennen und Daten vernichten, bevor das Mario auf eine Playstation kommt.
Absolut. Ich glaube, genau, die würden das nie machen. Aber ob es möglicherweise finanziell würde, ob sich das würde Sinn geben.
Ja, das ist eine andere Frage. Ja, genau.
Das kann ich dir wirklich auch nicht sagen.
Es ist schwierig zu abschätzen, was das für Implikationen hat.
Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wenn die vielleicht würden sagen, hey, es gibt, wir machen noch lange Switches und so. Absolut. Aber unsere Games kommen einfach überall und dann hat es irgendeinen Unterschied hat's noch, oder? Ja. Preislich oder ein paar Features, aber es kommt überall. Und am Ende des Tages macht es viel mehr Gewinn. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber genau, ich würde auch sagen, die Zeit ist nicht vorbei, wenn die anderen zwei das einfach weiterhin machen werden.
Ich finde es einfach geil, dass man so wie die Timeline hat und sieht, dass Xbox offensichtlich vorhat, mit all den Studios, die sie aufkaufen, ein grosses Exklusiv-Imperium aufzubauen und sie dann gesehen haben, oh fuck, es ist ein bisschen zu teuer, wir haben ein bisschen zu viel Geld ausgegeben und jetzt müssen wir Strategie shiften und jetzt sagen wir 100% das Gegenteil von dem, was wir eigentlich vorher hatten. Es ist echt lustig, die Dinge mitzuverfolgen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ja, noch der letzte Punkt, ich habe so ein bisschen Sorgen wegen der Konsolen, die sie angekündigt haben, wegen der PC-Konsolen-Hybrid. Wenn man sich anschaut, wie der ROG Ally X funktioniert, den du jetzt getestet hast, wenn das die Usability ist, die man von der nächsten Xbox-Konsole erwarten kann. Und das ist ja immer noch, oder das ist ja einfach Windows mit Xbox-Ökosystem on top, aber es sind so viele Layer, die ineinander spielen und nicht funktioniert richtig miteinander. Der Gene Park, bekannter Journalist aus den USA, hat auf Twitter seine Mühe dokumentiert. Er hat Halo Infinite hat er nicht können starten auf dem Xbox ROG Ally X. Und er hat zuerst müssen. I just had verify and repair files and task for Xbox, go to installed apps and uninstall gaming services, then re-update the Xbox app in the Microsoft Store while updating to the latest Visual C++ redistributable.
Ja. Wow. Ja,
so ist es. Also, wenn sie es nicht schaffen, irgendwie eine Konsole-like Experience auf dem Premium-Gerät zu machen, dann sehe ich für das ganz schwarz.
Wenn ich das Teil starte und ich habe das Gefühl, ich habe wieder so ein Handheld, wo ich zuerst noch Windows-Updates muss machen und dann noch andere Updates, dann schiessen sie gerade an die Wand.
das ist so im Kern. Ich glaube, das
machst du wenn eigentlich sie das sowieso schaffen, mit allen deinen Testgeräten.
Ich kann mir gesagt, wann schiessen, wirklich. Ja, gut. Wir bleiben gerade bei Microsoft. Die haben ja dort auch noch ein Update für Microsoft Teams verkündet, wo möglicherweise soll eine Regel von Homeoffice vorschieben. Oder zumindest befürchtet man das.
Nein, du verstehst es ganz falsch, Phil. Es ist natürlich so, Microsoft unterstützt hybride Arbeitsformen.
Entschuldigung, gell?
es ist tatsächlich so, also es ist ein Ausbau von einer Funktion, die es im Grunde schon gibt. Und zwar heisst das Work Location Detection. Das heisst, du kannst prinzipiell jetzt schon deinen Status so im Office Das kannst du jetzt schon manuell einstellen, damit die Leute dann wissen, dass du tatsächlich im Office-Gebäude bist. Mhm. Oder eben halt nicht, wenn du remote schaffst. Oder? Und das ist eigentlich der Zweck, den sie angeben, für das sie es halt denkt. Quasi zum einfacher können, dann, können Meetings vereinbaren und so. Man redet hier natürlich von Firmen, die Tausende und Tausende und Tausende von Angestellten haben in riesigen Bürokomplexen oder in mehreren Bürokomplexen. Ganz genau, ganz genau. Und es ist eben so gesehen, dass was noch hat, nach Corona so der Call back to office gegeben hat, hat man das schon einmal so gemacht. Also anhand vom WLAN hat dann quasi Teams bei dir, bei deinem Nutzerkonto angezeigt, im Office. Und dort haben die Leute nachher einfach die SSID, also den Namen von ihrem WLAN daheim, im gleichen Namen umbenannt wie der im Büro. Und mit dem hast du es austricksen. Und jetzt das neue Feature, das im Dezember kommen soll, das, da vermutet man, dass das dann so nicht mehr möglich sein wird. Also, dass du anhand von der Router-MAC-Adresse oder von deiner IP-Adresse oder so erst dann Teams dann wirklich sagt, hey, du bist im Office oder im Homeoffice. Also, man soll dann auch natürlich mehrere WLANs als Workplace können definieren, weil, ja eben, Microsoft unterstützt die Hybrids.
Ja.
Und eben, es wird verkauft als Hilfe für halt Organisation und Übersicht und so. Aber Datenschützer und so Arbeitsrechtsexperten sagen, yeah, hey, das ist einfach, also, sie sagen nicht, dass es ist, aber sie sagen, es könnte wahrgenommen werden als Kontrollmechanismus. Und das ist es ja auch irgendwie auch. Meiner Ansicht nach, oder? genau. Und jetzt ist es eben so, also grundsätzlich das kommt, man weiß noch nicht genau, wie es funktionieren wird, aber man vermutet eben, dass das nachher irgendwie Hardware-gebunden oder IP-Adresse-gebunden sein wird, die Funktion, dass du das nicht mehr so leicht kannst umgehen, indem du einfach dein WLAN umbenennst. Das wird vermutlich nicht mehr möglich sein. Und das passiert dann dafür aber automatisch. Also sobald sich dein Endgerät mit dem WLAN verbindet, heisst es dann, okay, der Phil ist im Office. Also etwas, was nie wird passieren. Und
kommt es noch ein.
Genau. Wie das in der Schweiz aussieht, wird schwierig. Also Microsoft sagt einerseits, hey, also es ist grundsätzlich einmal deaktiviert. Du musst schon opt-innen. Und
aber
es darf,
du oder dein Arbeitgeber?
Also die Arbeitgeber muss opt-innen, aber mit, ja, deiner Zustimmung. Es geht nicht ohne Zustimmung.
Ah, okay.
Aber ja, also
kommt die Zustimmung, ist mir nur eine Mail, die ich nie lese.
Weil es, ja, und vor allem ist halt einfach, weißt du, der Arbeitgeber kann natürlich schon Druck machen. Also kann natürlich schon sagen, so, du kannst schon nicht einverstanden sein, aber dann gibt's, dann hast du halt vielleicht eine Änderungskündigung und wir finden dann schon irgendetwas. Oder?
Bist du nicht eingeladen zum Weihnachtsessen?
Bist du nicht eingeladen zum Weihnachtsessen, genau. In der Schweiz sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da gibt es arbeitsrechtliche und auch datenschutzrechtliche Aspekte, die das nicht so einfach machen. Aber es ist ein slippery slope. Also im arbeitsrechtlichen Aspekt, Achtung, gefährliches Halbwissen von einem Nicht-Jurist, sind technische Systeme, die ausschließlich oder primär Überwachung vom Verhalten von Mitarbeitenden am Arbeitsplatz dienen grundsätzlich verboten. Aber was ist primär? Du kannst natürlich bei dieser Funktion schon sagen, nein, es ist primär ein Management- und ein Organisationsfeature. Und als das wird es halt auch von der Firma verkauft und zweifelsohne kannst du es auch als das verwenden. Es ist eine Assistenz, oder? Darum, it's a slippery slope und ja, aber ja, man wird sehen, ob das kommt. Aber grundsätzlich, eben, es ist die Zweckbindung ist so ein bisschen weich. Aber eben, ich glaube, wir sind relativ safe und in der EU sowieso. Weil dort hast du noch die DSGVO, die dem in Teilen widerspricht. Und,
ja, bin ich gespannt. Ja, das ist ja bei uns zum Glück nicht so strikt und bei uns wird es ja gefördert. Aber es gibt natürlich schon viele Orte, wo
Hey, also ich das Gefühl, wenn ich so mit Kollegen rede, spüre ich es, dass mega viele Unternehmen wieder Druck machen,
mega,
dass du zurückkommst. Und mega. Und so Unternehmen, die vorher sehr flexibel waren, also sogar, weißt du, so irgendwie vor Corona, ich will jetzt die Unternehmen nicht nennen, aber dass sie teilweise halt wirklich irgendwie überprüfen, ob eingestempelt wird, also ob du eingebatcht hast und so. Und das ist wieder so wirklich zu ganz dunklen Zeiten.
also an dieser Stelle dürfen wir, glaube ich, schon mal Shoutout an unseren Arbeitgeber.
Absolut, oder? Ja.
Toni, haben wir schon das Gefühl, das sind einfach irgendwie Manager, die dann einfach merken, hey, shit, ich kann einfach nichts, mich braucht es einfach irgendwie nicht. Wenn ich nicht kann aufpassen kann, ob die arbeiten im Büro, und darum müssen die irgendwie zurückkommen. Dann ich eine Berechtigung habe für meinen Job. Also ich meine, sonst siehst du ja, ob der Deckel einfach ob die Arbeit gemacht ist oder nicht.
Ja, genau, es ist einfach gemacht oder nicht. Also, ja.
Es ist natürlich sehr abhängig, oder? Messbarkeit ist natürlich schon sehr abhängig von deiner Aufgabe, die du hast in einem Unternehmen. Oder? Bei uns ist ganz klar, wenn du dann irgendwie mal so zwei, drei Wochen einfach keine einzige News rausgedruckt hast, dann kommt der Richie oder der Simon im Lukas im Falten schon einmal vorbei und schaut. Oder? Aber ja,
das stimmt, das ist nicht überall so messbar. Hey, aber bei uns, ich könnte mir nicht vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie einen Grossteil der Zeit im Office arbeiten müsste, dass ich so produktiv wäre.
Nie im Leben.
Wenn schon mit Games testen oder irgendetwas anderes testen, das machst du halt einfach daheim und das geht mir nicht anders. Und
du siehst es ja am Montag.
Ja.
Shoutout. Also zur Info an die Hörer draussen, Montag ist unser Teamtag. und es ist so, wir haben zwar dann Meetings, wo man mal ein bisschen mehr besprechen kann als nur das Daily Business, aber sonst, also ich will jetzt nicht über das ganze Team reden, aber ich bin gnadenlos ineffizient.
God bless Homeoffice.
Ja, wirklich.
Ja, das ist so.
Hey, ich weiss nicht, wie es bei euch ist. Also wir sind am Dienstag sowas von produktiv.
Aber Tage sind ja immer unabkömmlich, weil wir einfach nur Sitzungen haben.
Die Kaffeepause,
also es ist Sitzung von 9 bis 10, dann ist Kaffeepause von 10 bis halb 12 und dann checkt man das Teams und dann geht man direkt ins Mittag. Und wenn der eigene Vorgesetzte Simon Palisa heisst, dann bedeutet das, es gibt kein Sandwich aus dem Coop.
Nein! Hallo! Nein! Das gibt eine Gehaltserniedrigung, wenn du.
Wenn du mindestens einen Dreigänger zum Mittag hast. Also gut, komm, wir gehen noch weiter in Big Screen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
«A House of Dynamite» ist ein neuer Thriller auf Netflix. Ist das richtig, Luca?
Das ist korrekt.
Muss man den sehen?
Ja.
Nein.
es ist wirklich ein verdammtes Zweischneidungsschwert. «A House of Dynamite» ist der neue Film von der Catherine Bigelow. Und ich muss wirklich sagen, selten hat mich ein Film so derart fertig gemacht, im besten und eben auch im schlechtesten Sinn. Catherine Bigelow, sie ist eine absolute Ausnahmefigur in Hollywood. Sag ich mal, sie ist die erste Frau, die je einen Oscar für die beste Regie gewonnen hat. Ich meinte die sogar bis heute noch die einzige. Aber
sie verwandelt mit dem Bam Bam Bigelow.
Oh, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wer das ist.
Der legendäre Bam Bam Bigelow ist ein Profi-Wrestler.
Ach so.
Rest in peace. Der hat Scott Bigelow geheißen übrigens im zivilen Leben.
Okay. Nein, Fun Fact, sie war mal verheiratet mit dem James Cameron zwischen, glaub, 89 und 91. Nicht allzu lang.
Der hat da etwa 6 Frauen gehabt, oder?
Ja, der hat auch einige durch. Jedenfalls, Catherine Bigelow hat ihre Oscar 2008 mit The Hurt Locker gewonnen.
Voilà.
4 Jahre später hat sie Zero Dark Thirty gemacht, einen Film über die Jagd nach Osama Bin Laden, der auch für ordentlich Diskussionen gesorgt hat. Und dann hat sie, glaube ich, noch Detroit gemacht vor 8 Jahren. Und seit 8 Jahren hat man wirklich nichts mehr von ihr gehört, wirklich Funkstille. Und mit A House of Dynamite, wo seit einer Woche auf Netflix läuft, gibt sie ihr Comeback. Und eben, das Comeback hat es durchaus in sich. Der Film fängt an mit einem Tag, wo nicht unaufgeregter sein könnte. Sind wirklich, die Menschen stehen auf, trinken ihren Kaffee, schauen ein bisschen Wetterbericht, fahren zur Arbeit, Smalltalk-Meetings oder alles pure Routine. Auch auf der höchsten Ebene von der US-Regierung läuft alles nach Protokoll. Die Welt ist ruhig, schon fast langweilig. Und dann passiert es. Ein Alarm auf allen Überwachungsradars von der USA. eine Rakete hat Kurs aufs Land genommen, eine Rakete mit einem nuklearen Sprengkopf, und es bleiben noch 19 Minuten bis zum Einschlag. Oh,
okay, geil.
Oha.
Richtig geil, was Bigelow daraus macht, da ist mir wirklich zwischendurch die Luft weggeblieben. Sie zeigt nämlich die gleichen 19 Minuten dreimal hintereinander, aber dreimal aus einer neuen Perspektive, und jede Perspektive gibt wieder neue Informationen zu dem Puzzle, und es ist wirklich wahnsinnig. Also
geile Idee.
Es ist wirklich ganz geil gemacht. Ganz geil. Also während die einen versuchen, so die drohende Panik zu unterdrücken und einen kühlen Kopf zu bewahren, um irgendwie die Abwehrmaßnahmen einzuleiten, müssen die anderen herausfinden, ja, woher genau kommt die Rakete überhaupt? Welche Stadt wird sie treffen? Wer ist der Angriff und wie viel Zeit bleibt, um irgendwie einen Gegenschlag auszulösen, bevor vielleicht noch mehr Raketen folgen? Und all das passiert, während die Leute so hektisch durch Telefonbuch dicke Wälzer voller Protokolle blättern und alle, man denkt an Drills, potenzielle Opferzahlen, die Rechnungen werden gemacht. Man muss Designated Survivor in Sicherheit bringen. Das sind die Menschen, die unbedingt müssen überleben, damit die USA sogar in einem Fall von einem verheerenden Nuklearschlag weiterhin können funktionieren. Gleichzeitig versucht man noch heimlich irgendwie seine eigene Familie vorzuwarnen in der eigenen, in der möglichen Zielstätte und so. Das ist der pure Nervenkrieg. Und stellt euch das einmal wirklich vor, wenn das echt wäre, 19 Minuten zum Realisieren, Begreifen und wirklich den drohenden Atomkrieg abzuwehren, zu reagieren, was auch immer. Das ist halb so viel, wie wir bis jetzt in dieser Podcast-Folge schon geschwätzt haben. Das ist
das. Habe ich ja quasi erlebt in meinen Ferien in Hawaii, wo es
Ich habe dich gedacht.
Mit der Nuklearrakete gegeben.
Weil du siehst natürlich auch,
das kommt mit der Todesangst.
es kommen natürlich auch von der Regierungsabgeordneten, dann kommen natürlich die SMS-Dings, so Code bla bla bla, wo dann genau das bedeutet, ich habe an dich und diese Story gedacht. Hawaii. Es ist wirklich ein Ding von der Unmöglichkeit, so etwas innerhalb von 19 Minuten zu handeln. Das hat wahnsinnig gute Schauspieler. Also wirklich bis in die letzte Nebenrolle ist der Film grossartig besetzt. Du hast Rebecca Ferguson, der Idris Elba. Wer hast du noch? Das ein paar Namen, der bei Tschernobyl mitgespielt hat, mit so orange Haaren. Ich weiß gerade
nicht. Einfach einige, ich habe auch schon viel dran geschaut. Genau, viele, die man den Namen nicht kennt, aber so, ja genau, keine.
Ja, das ist der von dort. Ja. Ist super. Also ist wirklich wahnsinnig, und das ist so ein klassischer Fall von, du einfach ein paar wahnsinnig talentierte Schauspielerinnen und Schauspieler mit einer guten Story in einen Raum, und es geht von alleine.
Jetzt kommt das grosse Aber.
Aber. Sagen wir es mal so, das grosse Aber ist das Ende. Und ich sage jetzt nichts, weil wir sind da im Podcast, wir machen einen Filmtipp, ich will keinen Hinweis geben, es tut mir leid, ich kann nicht über das reden, um es irgendwie erklären, weil sonst, ich will gerade spoilern. Und ich will nicht spoilern. Aber das Ende ist für mich wirklich etwas vom Miesesten, was ich je gesehen habe. Hat mich wirklich völlig aus der Bahn geworfen. Und bis zu dem Punkt bin ich so gewesen, wow, der Film, er ist erstens hure spannend und bringt dich auch mega zum Nachdenken. Der Film heisst ja A House of Dynamite, und das soll bedeuten eigentlich, dass wir in einer Welt leben, wo wie ein Haus ist, wo voll gefüllt ist, bis unter den Dachdielen mit Dynamit. Es braucht nur einen kleinen Funken und die Wände werden zerbersten, und wir hocken da drin, trinken Kaffee und meinen, ja, der Rauchmelder wird uns dann schon warnen, wenn etwas ist, und als ob ein fucking Rauchmelder irgendetwas könnte machen, oder? Und das ist eine spannende These, und der Film zeigt wirklich auch, wie überfordert wir wahrscheinlich in so einem Fall werden, und das bringt einen zum Nachdenken, und dann kommt die grosse Pointe und
pff. Es war nur ein Test gewesen.
Ich sage wirklich nichts. Es ist kein Hinweis, kein Dings. Schaut es selber an oder schaut es auch nicht an. Ich werde einen Meinungsartikel morgen auf Digitec, also morgen Freitag auf Digitec Galaxus dazu veröffentlichen, wo ich mit Spoiler über das Ende rede, falls ihr den Film bis dann gesehen habt oder ihr sagt, ja, ich wollte einfach wissen, was ist jetzt genau, warum ist der Luca so empört? Dort würde ich es darüber reden. Da jetzt mache ich einfach genau da den Punkt. Ich sage nicht, das Ende hat mich einfach derart aus der Bahn geworfen, dass ich sage, von einem Film, wo ich 4, vielleicht sogar 5 Sterne gegeben hätte, geht er ab auf 2.
Ah, krass. Okay.
Oh, wow.
Aber ja, so das Gefühl, genau das Gefühl habe ich vor ein paar Jahren gehabt bei Knock at the Cabin. Habt ihr den gesehen?
Nein. Keine.
Vom M. Night Shyamalan.
Oh, aber. Aber ja, ich weiss mit ja. Was? Mit
ja, nein, aber trotzdem, der ist Fallhöhe so hoch gewesen. Es geht darum, dass ein Bärli in so einer Cabin irgendwo in den Wäldern machen sie Ferien mit ihrer Tochter, und dann kommen 4 Leute, die sagen, dass sie sich gegenseitig müssen ermorden, sonst wird die Welt untergehen. Das ist so. Und du denkst natürlich, was für fucking Psychopathen sind das? Und du denkst, hey, also könnte das stimmen oder nicht? Und es ist ein geiler Psychothriller. Und der Schluss ist auch einfach so, einfach, wow, nein, einfach, was ist, nein.
Aber der ist wirklich, der hat mittlerweile schon viel mehr miese Filme wie gute.
Ja, 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 also, ja, ja. Genau. Aber ich verstehe die voll, Luca, auf also das Hin, also so, das Hin- und Hergerissen, einerseits der Build-up, pure geil, ja, super wirklich. Thriller, mega viel Spannung und dann am Schluss ist einfach so, nein. So, so.
Ja. Ja, gut. Ja, bin ich gespannt. Ja, mal schauen. Ich habe noch so viele andere, aber House und, of Dynamite.
Also, sag mal so viel, Catherine Bigelow, sie weiß, was sie da macht, weil, wie gesagt, sie ist eine Oscar-Preisträgerin, sie hat schon viele gute und spannende Filme gemacht. Sie hat nicht unbewusst das gemacht, was sie gemacht hat. Es soll etwas auslösen. Es ist schon nicht einfach so, ups, ich kann jetzt einfach...
Yeah, yeah.
Aber ja, mir hat das nicht passt. Not for me.
Okay. Okay. House of Dynamite, jetzt auf Netflix. Dann, Babo, die Haftbefehl-Story, wo kann man das schauen?
Auf Netflix. Ja. Genau, mit dem haben wir Platz 1 und 2 von den Netflix-Charts abgedeckt, Luca. House of Dynamite, wow. Und dahinter geht Babo. In Deutschland ist es, glaube ich, umgekehrt, da ist Babo auf Platz 1. Genau, die Haftbefehl-Story, eine von der krassesten Dokus, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Und es geht um einen Haftbefehl, den deutschen Rapper. Wahrscheinlich einer der grössten, einflussreichsten, erfolgreichsten Rapper in dem Kosmos, den es in den letzten 20 Jahren hat gegeben. Und die Doku zeigt so ein bisschen seinen Aufstieg und vor allem aber auch seinen Fall, den er hatte in den letzten Jahren. Und es ist einfach so eine Doku, die so erfrischend ehrlich ist und ungefiltert ist und die Person hinter der Künstlerfigur Haftbefehl zeigt, wo erschreckend ist und wo der so wie, manchmal ist es so wie, hey, es hat jetzt nicht unbedingt müssen sehen, wie schlecht es dem geht und so. Es ist so wirklich unangenehm. Mm. Du fühlst dich schlecht nach dem. Und das ist, ich würde es absolut jedem auch ans Herz legen, auch wenn man mit Hip-Hop oder mit Haftbefehl nichts am Hut hat, weil es einfach ein mega spannender Einblick ist in die ganze Industrie dahinter. Und auch mega spannender Einblick ist in die sozialen Probleme, die Deutschland hat, konkret jetzt Frankfurt, wo der Eichhut, wie er mit richtigem Namen heisst, herkommt. Und am Anfang vor Doku gibt es eine Triggerwarnung und die besagt, der folgende Film thematisiert Drogenmissbrauch, psychische Probleme und Selbstmord, was für manche Zuschauer verstörend wirken kann. Und es ist wirklich... Die Triggerwarnung hat es gebraucht, weil es ist wirklich heftiger Shit, den man da drin sieht. Und der Anfang von Doku ist echt sensationell gemacht. Da kommt der Haftbefehl, hockt auf einem Sessel mit einer grossen Goldkette, mit seiner typischen Frisur, die er hat, oder links-rechts glatt rasiert, oben noch ein bisschen Haar gelassen. Mhm. Und erzählt sich ein bisschen, ich bin jetzt hier und das ist meine Doku und ich wollte die Doku machen, für den Fall, dass mir etwas passiert, dass ich meine Geschichte kann erzählen kann. Und dann denkst du schon, wow, okay. Es fühlt sich so an, als hätte er schon so wie ihn gespürt, dass es ihm nicht gut geht oder dass irgendetwas passieren könnte. Dann gibt es einen Schnitt. Es steht einfach ein Jahr später. Gleiche Location, gleicher Sessel. Haftbefehl hockt nochmal ab. Komplett anderer Mensch. Aha. Übergewichtig. Komplett aufdunsen. Seine Nasenscheidenwände sind eingebrochen vom Kokainkonsum. Er kann kaum mehr laufen, kaum mehr schnaufen. Und sagt, er muss jetzt nochmal seine Geschichte fertig erzählen, weil in den letzten 2 Jahren ist er mehrere Mal fast gestorben. Und so.
Das ist so ein geiler Auftakt. Ja,
ja genau. Mhm. Wirklich so, das siehst du, wie das sich ein Mensch innerhalb von einem Jahr so stark kann verändern aufgrund von Drogen. Und dann fährt es halt da. Der Rewind nicht nur ein Jahr zurück, sondern halt wirklich zurück in seine Kindheit. Weil er ist aufgewachsen, die sozialen Probleme, die es in dieser Siedlung hat gegeben, in Offenbach. Du lernst seinen Vater kennen, der eine mega dubiose Figur war, das Casino hatte und mit komischen Leuten gehandelt hat, die sich dann auch das Leben genommen hat, die ihn traumatisiert hat, für immer. Weil er den Einstieg in die Drogenszene gefunden hat, sowohl als Dealer als auch als Konsument. Seit er 13 ist, nimmt er Koks. Und zwar grosse Mengen an Koks. Yes. Und das macht halt etwas mit dir als Mensch, oder? Ja. Und gleichzeitig lernst du dann auch seine Familie kennen, seine Frau, die liebste Frau auf dieser Welt, wirklich, ja. wo würdest du dir nicht vorstellen, dass er so eine Frau hat, aber wirklich so eine mega, die ist eng, also die halten das alles aus, weißt, die weiss nie, wenn das da daheim ist und was da genau macht auf Tour und so. Der hat 2 Kinder noch, die er kaum sieht und der sagt irgendwie so, er würde gerne für sie da sein öfter, aber er kann es nicht, er muss irgendwie er kann ein, zwei Tage für die Leute da sein und dann muss er sich zurückziehen, fünf Tage lang in seine Hölle und einfach Drogen nehmen und heim sein, weil er es nicht aushaltet und einfach psychische Probleme. Und du bekommst es alles wirklich mit. Die, ich weiß nicht, über wie viele Jahre das sie dann mitverfolgt haben, aber sie hat wirklich seine Auftritte, Backstage, was abgeht, haben sie mitverfolgt und einfach gezeigt, was für ein Wrack das er ist und wie schlimmer mit zunehmendem Fame das es wird eigentlich. Und es ist sehr traurig, erschreckend und eben, ich habe noch nie einen Doku gesehen über einen Künstler, der so nah dran ist an ihm und der wirklich so insistiert, in diesen Momenten zu zeigen, was ihm auch nicht gut geht und wo er auch insistiert, dass man draufhaltet. Es war so. Es hat so gewirkt, als hätte der Typ einen Durkater. Stell dir vor, irgendwie eben, du hättest 7 Liter Bier gesoffen und wachst am nächsten Tag auf. Ich glaube, so fühlt er sich jeden Tag. Und wenn er halt etwas nimmt, dann fühlt er sich ein bisschen besser. Und trotzdem schafft er es dann, auf die Bühne zu gehen und 3 Stunden lang eine hure Show abzuliefern mit Nasenblüten. Weil er halt zu viel Koks konsumiert hat. Und dann, nachdem ist er halt einfach für ein paar Tage quasi tot und kann sich nicht bewegen. Absolut wahnsinnig. Und es hat ein bisschen mit einem guten Ende aufgehört. Es hat dann, siehst du so ein bisschen, was für Schritte er jetzt unternimmt, dass es ihm besser geht und so. Aber absolut krass, wie er das gezeichnet hat. Und krass, wenn man sich anschaut, die Diskografie, die er rausgebracht hat und wenn man das im Hintergrund hat, wie schlecht es ihm psychisch und physisch ist gegangen während dieser Zeit. Absolut wahnsinnig. Und Haftbefehl ist auch, falls euch der Name etwas sagt und ihr noch nie etwas von ihm gehört habt, aber so ein bisschen abgeschreckt seid wegen dem Namen. Es lohnt sich mal, in seine Musik reinzuhören. Er ist auch einer von den wenigen Leuten aus dem Genre und vor allem aus dem Gangster-Rap-Genre spezifisch, wo auch außerhalb von jetzt so einer Hardcore-Hip-Hop-Bubble gefeiert wird, sondern auch vom Feuilleton, wie man so schön sagt, gefeiert wird. Weil er halt echt mit seiner Musik Einzigartiges gemacht hat und mega prägend war für eine ganze Generation von Musikern, aber auch von Leuten da draussen. Einfach schon allein von der Sprache, die er irgendwie reingebracht hat in das Genre. Hat eine ganz wilde Mischung aus Hochdeutsch, Strassenslang und Arabisch, wo ich so seine ganze eigene Sprachwelt hat er gegeben und einzigartige Atmosphäre. Und vor allem, nachdem dass man die Doku gesehen hat und dann nochmal ein paar Lieder hört, hätten die Lieder noch viel mehr, wenn man weiss, ey, das, was er erzählt, ist nicht einfach so aus der Luft gegriffen, sondern der erlebt das Zeug. Es geht ihm wirklich so. Absolut grandios, sehr gut produziert vom Elias Mbarek, lustigerweise, vom deutschen Schauspieler.
Österreichischer Schauspieler.
Beste?
Österreichischer Schauspieler.
Ah, österreichischer Österreicher.
Er ist Österreicher, ja.
Okay, das habe ich nicht gewusst. Ich kenne mich nicht aus der deutschen und österreichischen Filmlandschaft. Aber eben, der ist nicht als Produzent tätig, oder? Der ist echt Schauspieler ist normalerweise, habe ich gedacht. Ja. Aber ich glaube, diese gute Buddies, der Haftbefehl und er, und darum hat er das so gemacht. Sehr, sehr schön produziert, auch aufwendig gemacht, auch die Rückblende, die man sieht, weißt, so, wo man seine Familiengeschichte, sie huere geil nachgestellt, mega, mega aufwendig, teuer gemacht. Mhm. Sehr, sehr gut, kann ich nur empfehlen.
Wie lange?
1,5 Stunden, glaube ich.
Ah, einfach ein Ding.
Okay. Einfach ein Ding, so eine Stunde.
Also, Babo, die Haftbefehl-Story. Ja. Dann, ja, das wird jetzt ein bisschen leichter jetzt. Da kann man nicht noch doppeln, aber dann gehen wir noch ins Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der
Spielecke. Meine Umfeld, Drogen, Mord und Totschlag geht es zwar auch, aber ich würde trotzdem sagen.
Drogen auch?
Ja, doch, schon auch. Ah. Ja, alles. Ja, gut, jetzt nicht zentral. Die Rede ist von The Masquerade, Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Es ist der Nachfolger von mittlerweile so einem legendären Rollenspiel. Einfach das Bloodlines 1, wo vor ungefähr 20 Jahren ist, glaube ich, her, wo das rausgekommen ist, von einem Troika Games, glaube ich, haben sie gemacht. Jetzt ist es der Chinese Room, das Studio hat man noch gewechselt. Und eben, das ist so ein... Das Erste war legendär, einfach, das ist eben ein Vampir-Rollenspiel, oder? Wie es sagt. Und das habe ich damals auch nicht gewusst. The Masquerade, das ist sozusagen wie der Markenbegriff. Also von dem gibt es ganz viel. Das ist ein Universum, wo es Brettspiele gibt und alles Mögliche. Und hat, glaube ich, auch vor 2 Jahren noch irgendein Game gegeben, das sogar sehr ähnlich heisst, wo, glaube ich, einfach so ein Battle Royale war. Das ist jetzt genau wieder Server abgestellt worden, gerade kürzlich. Und Genau, ich habe das damals auch gespielt. Jemand von euch hat das auch mal gespielt, zufälligerweise.
Nein.
Nein. Nope. Nope. Das ist damals komplett an mir vorbeigegangen. Bloodlines 2 habe ich aber immer wieder davon gehört, weil es einfach so eine wilde Entwicklungsgeschichte hatte. Oder eben mit wechselnden Studios und Verschiebungen und Publisherwechsel und dies, das. Also ein Wunder, dass es überhaupt rausgekommen
ist. Hey, ja, eben, vielleicht genau so zwei, drei Worte. Das erste ist, eben, erstens ist es noch lustig, es ist völlig verbuggt, also oder sehr buggy gewesen, was rausgekommen ist. Dort gibt es so inoffizielle Fan-Patches, die bis heute geführt werden. Und die haben zum Teil sogar so Sachen restauriert, wo sie nicht fertiges Game geschafft haben. Und es war echt cool. Und ja, es war einfach spannend gewesen. Du hast, glaube ich, 6 oder 8 Vampir-Klassen oder Clans hast du können wählen. Und die haben sich auch komplett anders gespielt. Da hast du so Nosferatu, dann hast du müssen, dem gesehen schon, dass er ein Vampir ist, oder?
Ich glaube, ich habe das im Fall gleich gespielt.
Jetzt ist es noch geil. Und mit dem hast du müssen vor allem in der Kanalisation unterwegs sein und rumschleichen. Und es war ein richtig gutes Rollenspiel gewesen.
Und das Ding ist gesehen, dass die Vampire wie verdeckt sind. Oder dass sie ihre Zivilisation, die sich nicht als Vampir ausgeben, oder?
Ja, genau. Das ist mit der Masquerade gemeint. Ja. Die Maskerade, wo immer, das ist so, wird hochgehalten. Man muss ja. inkognito bleiben, sonst Menschen bringen sonst einfach alle um, wenn sie merken, da gibt es Vampire. Hey, und dann hat es auch viele mega spannende Geschichten gehabt, weißt du, auch so Nebengeschichten, einfach, wo plötzlich mal irgendjemand entdeckt hast und die sind zum Teil auch sehr düster gewesen und es war halt cool gewesen, weil du hast sehr viele Freiheiten gehabt, wie du vorgehst. Ich habe jetzt ganz kurz als nochmal angefangen und habe so einen, ich weiß gar nicht, wie es Deutsch heisst, mal Malkavians, mal Kavianer, was auch immer. Und die sind so ein bisschen Psycho, sind so ein bisschen kaputt im Kopf. Und dann ist einfach der Text, kannst du ja fast nicht lesen. Er ist in so einer blöden Schrift geschrieben und dann noch komisch geredet, oder? Weil die einfach crazy sind. Und das macht das Spiel geschehen natürlich komplett anders. Und jetzt Bloodlines 2, eben, ist einfach vor allem im Namen ein Nachfolger. Weil sonst, im Stil des Games ist es kein echter Nachfolger. Sie haben es auch, als ich es angespielt habe, haben es auch wirklich betont, es ist ein Action-Rollenspiel. Mm. Und ich würde sagen, es ist eigentlich wie so ein Action-Adventure. Oder? Früher hat man doch noch viele Action-Adventures gehabt. Ich habe das Gefühl, heute gibt es das nicht mehr so. Wenn du wachst auf, du bist so eine mächtige Vampirin oder ein Vampir, kannst wählen, was du sein. Und merkst, du wachst wirklich auf, hast keine Ahnung, was passiert ist, welche Zeit das ist und du hast eine Stimme in deinem Kopf. Detective, also so ein Polizei, Kriminaltyp und so. Und gemeinsam müsst ihr dann irgendwie herausfinden, hey, wieso bist du in meinem Kopf? Und warum habe ich so ein Mal auf der Hand? Und ja, wollte einfach herausfinden, was geht da. Und spielerisch ist es so, du bist in Seattle, mega schön, so, weißt, weihnachtlich dekoriert, verschneit, Neon-Schilder, es ist mega schön beleuchtet. Alles ist huere geil beleuchtet. Ich finde wirklich, der verdient den Oscar für die Beleuchtung, der das gemacht hat. Alle Figuren, die du damit redest, sind immer irgendwie beleuchtet. Weißt meistens so, dass du die Lichtquelle kannst nicht ausmachen. Du weißt nicht, wieso das Licht jetzt rot leuchtet.
Aber es sieht einfach geil aus.
Es sieht huere geil aus. Ich finde wirklich, es ist...
Ja, sind deine Screenshots in deinem Artikel wirklich die Screenshots, die mit den Leuten reden, ist super geil, die Beleuchtung. Absolut übertrieben und völlig unrealistisch, aber geil.
Ich bin noch nicht ganz fertig, ich bin jetzt glaube ich gerade beim Endboss und bin irgendwie so ein riesiges Gewächshaus bei so einem Park oder so und dann ist auch der Rand und ist einfach so pink beleuchtet und so. Gut, ich könnte jetzt irgendwelche Lampen haben, aber wirklich mega schön. Und du... Ja, setzt dich dann auseinander mit den verschiedenen Fraktionen, die es in dieser Stadt hat. Da gibt es einen Prinz, also eigentlich ist es eine Prinzessin. Das ist sozusagen der Chef über die Vampire von diesem Ort. Und dann gibt es die Anarchisten, die so Macht streben. Dann gibt es den ehemaligen Prinz, oder eben eine Schauenfrau, die eben auch weiss, die will auch wieder irgendwie vermutlich an die Macht. Und dann wechselt es amix. Das ist noch interessant. Du spielst ja vor allem sie, oder? Fire heisst sie. Es ist ein... Und das ist so ein Legendenstatus, man nennt sie Nomadin, alle kennen das irgendwie, die Nomadin und so. Wo ist halt, die lebt schon seit Hunderten von Jahren, oder? Also sie sagt am Anfang, glaube ich, wie alt das sie ist, aber einfach, sie ist Hunderte von Jahren alt. Und hat jetzt halt da irgendwie noch Seattle geschafft. Und mit ihr kannst du einfach rumsäckeln, du kannst den Wand drauf, du kannst schweben und so. Richtig geile Power-Fantasy von Vampir, ich finde, das haben sie wirklich geil eingefangen. Und du musst natürlich immer schauen, dass du nicht gesehen wirst, wenn du da irgendwie rumsäckelst oder einfach irgendjemanden ausschlürfen willst. Kampf ist auch noch witzig, vor allem Nahkampf passiert. Es gibt keine Items, es gibt keine Ausrüstung, nichts. Wie gesagt, es ist nicht wirklich ein Rollenspiel. Du prügelst einfach drei, kannst ausweichen, aber wenn du drei prügelst, also weißt du, es ist einfach geil Wucht. Sie fliegen einfach gerade weg. Und dann gibt es so sechs Klassen, glaube ich, oder nein, ein bisschen mehr. Und eben zwei von denen haben es ursprünglich wollen hinter einer Paywall, du, also dass du es kaufen für über 20 Stutz als DLC.
Ah, die Klassen waren hinter der Paywall. Okay.
Haben sie wollen, ja. Haben wirklich zwei von denen. Und dann haben die Leute gefunden, hey, nein, das geht nicht. Das und dann haben sie es jetzt gleich eingebaut. Und ja, ja, also der Publisher Paradox, ich kann es sagen. Der klingt jetzt schon nicht so sympathisch. Genau, jedenfalls, die kannst du wählen. Und was das mit sich bringt, ist aber primär, dass du vier aktive Fähigkeiten dann einfach hast. Ich kann jetzt zum Beispiel so, ich kann die Leute übernehmen und dann kann ich es einfach steuern und auf entweder rumlaufen mit denen, was noch witzig ist. Aber meistens brauchst du es einfach zum, nimmst einfach den Stärksten, griff deine eigenen an. Das ist geil. Oder, und du kannst dann, und das kostet einfach viel mehr Punkte, kannst auch Skills von anderen lernen. Und dann habe ich zum Beispiel so einen, wo sie wie so einen Boden stampft, das ist so ein Erdbebenangriff, das ist recht geil, so ein Massenangriff. Ja, Kampffakt recht, du wirst aber ziemlich schnell überwältigt. Und auch wenn du zum Beispiel einem das Blut aussaugst im Kampf, um dich auffüllen, dann möbelt sie einfach weiter. Aha, was ich gut finde, aber macht es zum Teil dann ein bisschen schwierig. Mhm.
Was ist denn, der Kampf jetzt nicht Rollenspielmässiges dran hat, hat das Spiel überhaupt irgendwie Rollenspielelement oder wieso nennen sie es immer noch Rollenspiel?
Ich meine, du hast einen,
weil du verschiedene Klassen kannst wählen am Anfang.
Wo es ein Skilltree gibt, ja, und dann gibt es Quests.
Jedes Spiel, das beschreibst jedes Spiel, was es gibt.
Also eben, ich würde es wirklich nicht Rollenspiel nennen, weil genau du... Hey, du folgst eigentlich vor allem dieser Hauptstory und ich habe ein paar Nebenquests gemacht, die sind halt überflüssig. Also sie haben selten mega spannende Dialoge und du hast einfach, dir geht es wirklich meistens darum, etwas holen oder jemanden umbringen. Also irgendwann habe ich mir die geschenkt, ich habe eh genug Punkte für meine Skills. Aber die Hauptstory habe ich wirklich noch gut gefunden. Also ich bin ja immer noch dran, aber ich finde, sie ist mega spannend erzählt, hat interessante Wendungen und du wechselst amigs zwischen The Fire und dann, wenn sie schlafen gehen, dann wechselt es in Fabian.
In Fabian.
Wo in deinem Kopf ist. Und dann erlebst du seine Geschichte und die fängt. Die besteht aus zwei Teilen. Die eine ist, glaube ich, eine Woche zurück, wo er eben auch so eine Mordserie ermittelt, an Vampir. Und dann nochmal etwa 100 Jahre zurück, wo die Mordserie womöglich angefangen hat und jetzt verbunden ist mit der. Hey, und ich finde einfach so die Intrigen von diesen, weißt du, all die verschiedenen Parteien, die eint mit dem, und sie sehen ja alle so geil aus. Die Figuren sind mega, mega ausdrucksstark designt. Und eben dort die Anarchisten, Herrscherin, weißt du, jetzt ein Mal im Gesicht oder der eine so ein Rocker, der in so einem typischen Nachtclub innen ist. Und es ist alles so mega stimmungsvoll inszeniert. Super vertont, du kannst ja dann die Antworten wählen und so. Und dann habe ich wirklich den ganzen Verlauf von dem habe ich sehr spannend gefunden. Also ja, eben, wie das ineinander hineinfließt und auch die Dynamik von dem Fabian in deinem Kopf, die redet Dynamics miteinander, oder? Ist einfach sehr erwachsene Unterhaltungen und einfach sehr, sehr, sehr interessant. Eben spielerisch ist halt schon so, du läufst meistens von A nach B, musst vielleicht mal ein paar vermöbeln. Im Fall nicht extrem viel Action, was ich recht okay finde. Also
aber die Welt ist nice.
Hey, wunderschön. Eben, Seattle ist wirklich, macht eben darum einen grossen Teil aus, finde ich, dass es einfach extrem gut aussieht. Dann wirkt es auch. Ich finde, es fehlt ein bisschen so ikonische Bauten irgendwie. Also weißt, ich habe mich im Fall nicht wirklich zurechtgefunden. Es ist wirklich neblig, weißt, wie es Winter ist halt, oder? Du siehst nicht mega weit. Aber ohne Navigation, also hätte ich mich, glaube ich, nicht so zurechtgefunden. Aber ja, und eben, wie gesagt, spielerisch hat es mega viele Mängel, so überflüssige Sachen. Vor allem mit dem Fabian läufst du wirklich nur von A nach B. Du bist wirklich so ein Spaziervampir.
Spaziervampir.
Der kann nicht fliegen, nicht rennen und so, der kann nur ein bisschen schneller laufen. Und es ist wirklich so, dann gehst du in die linke Ecke, gut quatscht zurück in die Ecke, dann zurück in die Ecke. Und das ist alles. Und aber er hat ein paar witzige Sachen, er kann mit Gegenständen reden, er kann die Leute manipulieren und ich glaube, er kann sogar mit Toten reden. Und ich glaube, eigentlich ist es nur sozusagen seine Überlegungen im Kopf. Du siehst dann zwar, die Person steht dort und er redet mit ihr, aber die sagt dann, hey, schau, ich bin ja nur in deinem Kopf, also ich kann dir die Frage jetzt auch nicht beantworten. Aha, so. Und er redet manchmal mit einem Aktenschrank und so. Und dann wow. Aber er die Stimme dann imitieren. Das ist recht lustig.
Aber ja, schon, wenn du mit dem Charakter so geile Bewegungsmöglichkeiten hast und nachher immer wieder gezwungen wirst, einfach nur zu laufen, fällt dir auch noch viel mehr auf. Also, dann denkst du halt einfach immer dran, wie es könnte sein mit dem anderen Charakter, oder? Was dir weggenommen ist worden.
Absolut. Nein, wirklich, ich finde es sehr spannend. Es ist einfach ein bisschen schade, es ist nie wie das Erste, wo... Weißt du, du hast schon auch Entscheidungen fällen, aber ich habe das Gefühl, irgendwie später merkst du, das hat vermutlich Auswirkungen, aber du kannst überhaupt nicht abschätzen, was hat Auswirkungen auf was. Es wirkt dann, es ist vielleicht nicht willkürlich, aber es ist überhaupt nicht durchschaubar. Ja. Und dann ist es ja auch wie, dann ist es wie egal, was du machst, finde ich. Also, ich habe zum Beispiel, der Prinz hat mich dann gefragt, willst du der neue Sheriff sein, weil der andere glaub, gestorben ist. Und ich habe es dann gemacht, aber ich hatte nicht irgendwie das Gefühl gehabt, wo hat es jetzt... Es hat einen Scheideweg gehabt, ist jetzt irgendwie, hat sich da getrennt.
Weil du jetzt Sheriff bist, das passiert, das kannst du nicht erklären.
Oder auch wenn du jemandem sagst, und genau, zum Teil sind Dialoge schon irgendwie, wo findest du, dass du jetzt alles gesagt hast, passt jetzt nicht alles komplett zusammen sozusagen zu der Figur, die du spielst. Es ist manchmal holprig. Aber einfach insgesamt wirklich sehr unterhaltsam, mega schön und also ich finde, man kann es empfehlen. Man muss einfach wissen, es ist nicht wirklich ein Nachfolger zu dem
das,
Game.
Ja.
Nein, das ist es wirklich nicht. Ich glaube, das ist es nicht. Genau, das ist The Masquerade, glaube ich. Vampire The Masquerade Bloodlines 2, ich glaube, so heißt es. Genau, geht es auf PC, PS5 und Xbox Series. Ich glaube, nur auf der neueren Konsole. Jo, genau, das wär's. Und dann danke fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Wir hören uns in einer Woche wieder. Tschüss miteinander.
Adios.
Tschüss.
Ciao.